Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bedanke mich ausdrücklich für die Gelegenheit, mich zur aktuellen politischen Lage zu äußern. Ich hatte darum gebeten. Das war notwendig, denn ich habe eine Entscheidung getroffen, die hier schon erwähnt worden ist. Ich habe letzte Woche den Bundesminister der Finanzen entlassen. Das hat zu Veränderungen der politischen Landschaft in Deutschland geführt. Und ich habe die Gründe dafür letzte Woche genannt und will hier noch einmal eindrücklich und ausdrücklich sagen, diese Entscheidung war richtig und sie war unvermeidlich. Zugleich habe ich klargemacht, dass es bald Neuwahlen in Deutschland geben soll, mit der Möglichkeit, die herbeizuführen durch eine Vertrauensfrage des Bundeskanzlers. Und ich bin sehr froh, dass die Fraktionen im Deutschen Bundestag, die demokratischen Fraktionen, eine Einigung erzielt haben über die Frage, wie das schnell und geordnet stattfinden kann, damit bald die Bürgerinnen und Bürger entscheiden können. Der Termin Ende Februar steht nun, und ich bin sehr dankbar dafür. Als Bundeskanzler werde ich meinen Beitrag dazu leisten, dass das möglich ist. Und deshalb werde ich die Vertrauensfrage am 11. Dezember beantragen, sodass der Bundestag am 16. Dezember darüber entscheiden kann. Und das ist das, was dann die Grundlage ist für die Wahlen in Deutschland und damit die Bürgerinnen und Bürger sagen können, wie es weitergehen soll in diesem Land. Bis dahin ist die Bundesregierung im Amt. Das ist die Regelung, die wir im Grundgesetz gefunden haben aus den Erfahrungen der Weimarer Republik. Und selbstverständlich ist auch das Parlament in dieser Zeit handlungsfähig. Wir können handeln. Und deshalb ist meine feste Überzeugung, wir sollten die Zeit nutzen, die wir jetzt haben, um noch ganz wichtige Gesetze miteinander zu beschließen für die Bürgerinnen und Bürger, die keinen Aufschub dulden, die notwendig sind. Ich glaube, das müssen wir dem Land jetzt zeigen. Ja, wir gehen auf einen Wahlkampf zu. Da werden unterschiedliche Positionen vorgetragen, und das ist gut so. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass wir als Demokratinnen und Demokraten trotzdem mit unterschiedlichen Ausgangspositionen handeln können. Denn das muss ja auch in Zukunft so gehen, nach einer Wahl. Das sollte uns bei all dem, was wir heute tun, leiten lassen. Und mein Angebot steht deshalb. Lassen Sie uns zum Wohl des Landes bis zur Neuwahl zusammenarbeiten. Und es geht dabei ausschließlich um Vorhaben, die einigungsfähig sind für eine gute Mehrheit, eine demokratische Mehrheit in diesem Bundestag. Es sind nicht Dinge, auf die man nur mit einer Mehrheit kommen kann, wo es unterschiedliche Positionen gibt. Da sind Positionen, da sind Fragen, da sind Themen für unser Land, die keinen Aufschub dulden, irgendwie bis nach der Bundestagswahl im April oder Mai. Also zum Beispiel allererstens die Frage mehr Netto vom Brutto. Wir haben uns entschieden, dass wir einen Gesetzentrag auf den Weg bringen wollen, der sicherstellt, dass die kalte Progression ausgeglichen wird. Das soll zum 1. Januar des nächsten Jahres so gelten, damit die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mehr verfügbar haben in dieser schwierigen Zeit. Und deshalb glaube ich, wäre es eine gute Sache, wenn wir als Fraktionen, die das richtig finden, auch in diesem Jahr noch eine solche Entscheidung treffen. Lassen Sie uns dafür sorgen, dass die Fleißigen in diesem Land, die sich jeden Tag anstrengen, entlastet werden, schon ab Januar. Zweitens. Wir brauchen Wachstumsimpulse für unser Land. Der Sachverständigenrat für die Begutachtung zur Beratung der Bundesregierung hat heute dazu Vorschläge gemacht und sehr klargestellt, dass die Wachstumsinitiative, die wir auf den Weg gebracht haben, dazu ganz zentral ist. Manche der Vorhaben, die da drin stehen, sind schon beschlossen. Viele liegen hier im Parlament, und viele sind auch gar nicht wirklich streitig unter den allermeisten, die hier im Parlament Verantwortung tragen. Und deshalb glaube ich, wäre es gut für die Wachstumsperspektive unseres Landes, wenn wir möglichst viel von dieser Wachstumsinitiative schnell und zügig für ein gutes Wachstum in Deutschland beschließen können. Meine Damen und Herren, es gibt das Kindergeld und den Kinderzuschlag. Auch das steht zur Debatte. Da ist auch eine Erhöhung geplant für den Anfang des kommenden Jahres. Und ich sage auch an dieser Stelle, für die vielen Familien in diesem Land wäre es möglich und nötig, dass wir parteiübergreifend den Weg frei machen, damit die Kindergelderhöhung zum Januar auch tatsächlich zustande kommen kann. Und schließlich als ein Thema, das mich sehr umtreibt und viele andere auch, wir haben das eben schon gehört, das ist der Schutz unseres Bundesverfassungsgerichts. Wir haben eine gute Tradition, übrigens auch aus den Lehren, die die Weimarer Republik uns hinterlassen haben, mit einem starken Bundesverfassungsgericht. Und deshalb ist es jede Anstrengung und Mühe wert, dass wir hier im Deutschen Bundestag die dazu überfraktionell geplanten Änderungsanträge auch noch beschließen. Ich bitte um den Schutz des Bundesverfassungsgerichts. Ein Blick in Nachbarländer zeigt, dass das manchmal schwer werden kann, wenn Populistinnen und Extremisten zu stark werden. Und deshalb ist das eine Sache, die keinen Aufschub duldet. Meine Damen und Herren, es gibt sicher auch noch viele weitere Vorhaben, über die wir beschließen können in diesem Jahr und im nächsten Jahr. Nicht alle werden eine Mehrheit finden, aber es gibt welche, über die in Wahrheit ein Konsens existiert zwischen der größten Oppositionsfraktionen und den Regierungsfraktionen. Und ich glaube, dass dieser Konsens dann auch tragen sollte. Das ist dann keine Sache, wo wir einander vorführen, wo wir sagen, wie der eine ist oder der andere, sondern das sind Dinge, wo wir deshalb die Entscheidung noch treffen, weil sie möglich sind. Und mein Vorschlag, mein Appell an dieses Haus, lassen Sie uns da, wo wir einig sind, auch einig handeln. Es wäre gut für unser Land. Meine Damen und Herren, große Kraftanstrengungen sind notwendig. Die braucht es jetzt, die wird es auch in der Zukunft geben. Und es ist auch klar, die Zeiten, in denen wir leben, sind verdammt rau. Das wird nicht einfach werden, weder vor der Wahl noch nach der Wahl. Und alle Bürgerinnen und Bürger dieses Landes verspüren das ziemlich genau. Unverändert tobt der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Unverändert ist es notwendig, dass wir die Ukraine unterstützen. Unverändert ist es notwendig, dass wir alles dafür tun, dass dieser Krieg nicht weiter eskaliert. Auch das ist eine Herausforderung, vor der wir stehen. Es gibt die Gefahr einer Eskalation im Nahen und Mittleren Osten. Wir sehen, dass der freie Handel, der unsere Volkswirtschaft so stark gemacht hat, immer wieder bedroht ist, dass offene Märkte unter Druck geraten, etwas, auf das wir als Deutschland als exportorientierte Nation natürlich reagieren müssen. Und deshalb ist es richtig, dass wir uns dagegen mit aller Kraft stemmen. Es geht um Deutschlands Zukunft und um eine gemeinsame Zukunft in Europa. Ich habe am Sonntag mit Präsident Trump gesprochen. Vorweg, das war ein gutes Gespräch. Ein gutes Gespräch über viele Fragen, die uns miteinander bewegen, und im Übrigen ein wichtiges Zeichen, übrigens über Parteigrenzen hinweg. Aus meiner Sicht ist die gute transatlantische Zusammenarbeit zwischen Europa und den USA, die gute transatlantische Zusammenarbeit zwischen Deutschland und den USA seit Jahrzehnten eine Grundlage des Erfolgs unseres Landes. Und wir sollten auch in den nächsten Jahrzehnten, egal wer da und dort regiert, alles dafür tun, dass diese Beziehungen sich weiter gut entwickeln. Gleichzeitig muss Deutschland seiner Verantwortung gerecht werden und den Weg entschlossen weitergehen, den wir eingeschlagen haben. Zu diesem Weg zählt, und das will ich ausdrücklich hier und an dieser Stelle sagen, auch das, was als Konsequenz aus der Zeitenwende von der Regierung auf den Weg gebracht wurde und von diesem Deutschen Bundestag auch unterstützt wurde. Das Sondervermögen für die Bundeswehr, dass wir mehr für unsere Verteidigung ausgeben, dass wir uns besser koordinieren in der NATO und auf Landesverteidigung konzentrieren. Wir haben in Deutschland und Europa unsere Aufgaben auch weiter zu tun für unsere Sicherheit und für die Sicherheit Europas. Wir müssen auch unseren Staat stärken und die Wirtschaft. Das zeigen die Krisen der vergangenen Jahre. Und wir müssen in diesem Zusammenhang auch enger zusammenarbeiten. Übrigens ein Thema, über das bei dem letzten Europäischen Rat in Budapest große, große Einigkeit bestand und wo auch alle das Gefühl hatten, sie wollen sich unterhaken. Ich bin mit dem französischen Präsidenten darüber einig, dass wir dort eine zentrale Rolle spielen müssen, dieses Europa auf Kurs zu halten. Und wir werden die Fragen auch anzusprechen haben bei dem anstehenden Gipfel der G20-Staaten in Brasilien. Und eine Aufgabe, die wir in Europa haben, ist ganz klar. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass die Ukraine als demokratische, souveräne Nation eine gute Perspektive hat. Wir haben eine Verantwortung dafür, dass sie nicht alleine gelassen wird. Das wird dort zu besprechen sein. Aber ich will auch ausdrücklich sagen, es muss klar sein, es darf keine Beschlüsse über die Ukraine hinweg geben. Sie kann sich auf unser Land und unsere Solidarität verlassen. Dabei will ich gar nicht verhehlen, dass es gleichzeitig aus meiner Sicht auch in der nächsten Zeit darauf ankommt, dass wir alles dafür tun, dass dieser Krieg nicht weiter eskaliert und wir nicht Kriegspartei werden. Und das will ich hier auch sagen. Ich bekenne mich dazu. Ich unterstreiche, dass ich es richtig finde, unverändert, dass ich meinen Beitrag dazu geleistet habe, dass es keine Eskalation gegeben hat. Und ich sage ausdrücklich, das Land, das am meisten in Europa dafür tut, dass die Ukraine nicht alleine gelassen wird und unterstützt wird, ist aber auch ein Land, das dafür Sorge zu tragen hat, dass es diese Eskalation nicht gibt. Und deshalb wiederhole ich meine Haltung in dieser Frage. Ich bin dagegen, dass mit von uns gelieferten Waffen weit in russisches Territorium hineingeschossen werden kann. Und ich werde meine Haltung nicht ändern, was die Lieferung eines Marschflugkörpers aus Deutschland betrifft. Auch darüber werden wir sicherlich bei der Wahl diskutieren. Und deshalb sage ich es hier auch so ausdrücklich und unterstreichend. Ich bin froh, dass ich Verantwortung haben durfte in dieser schwierigen Zeit, weil ich sicher bin, dass es dazu beigetragen hat, dass wir besonnen und vernünftig in einer gefährlichen Lage gehandelt haben. Bei der Bundestagswahl wird auch die Frage zu entscheiden sein, wie wir die Unterstützung der Ukraine auch in der Zukunft absichern. Ja, wir haben sehr viel getan, damit das möglich ist. Ich habe mich weltweit auch mit dem Bundesminister der Finanzen zusammen dafür eingesetzt, dass wir einen 50-Milliarden-Dollar-Kredit auf den Weg bringen, der möglich macht, dass es eine globale Unterstützung gibt, gerade angesichts der Tatsache, dass viele Länder nicht mehr so richtig in der Lage und gewillt sind, so viel zu tun, wie wohl notwendig ist. Und wir sehen, wie sehr das dringend erforderlich war, wenn wir jetzt erfahren, dass ein großer Teil der Mittel gar nicht, wie von uns ursprünglich gedacht, überwiegend für Verteidigung vielleicht ausgegeben werden muss, sondern erst mal zur Haushaltsstabilisierung beitragen muss. Ja, es ist richtig, was wir getan haben, damit wir die Unterstützung organisieren. Aber eine Frage muss beantwortet werden. Und darüber haben wir in der Regierung die letzten Jahre immer wieder diskutiert und wirklich alles versucht, es auch anders möglich zu machen. Eine Frage muss beantwortet werden. Soll die Unterstützung der Ukraine mehr als 12 Milliarden Euro im deutschen Bundeshaushalt finanziert werden, auf Kosten von Entscheidungen, die für die Zukunft unseres Landes notwendig sind? Meine Antwort lautet nein. Wir können nicht deswegen sparen bei den Investitionen in unsere Infrastruktur, Straßen, Brücken und Schienen verrotten lassen und sich nicht die notwendigen Investitionen dort auf den Weg bringen. Es kann nicht sein, dass die notwendigen Mittel für die Modernisierung unserer Volkswirtschaft fehlen, dass wir deshalb damit bezahlen, dass es weniger Wachstum, weniger Arbeitsplätze gibt für die Unternehmen. Und ich wiederhole auch, was ich an anderer Stelle gesagt habe. Es kann nicht sein und es soll nicht sein aus meiner Sicht, dass die Unterstützung der Ukraine dazu führt, dass es zu Einschnitten bei Rente, Pflege und Gesundheit kommt. Das alles will ich unserem Land ersparen. Jetzt tun ja einige so, als ob das gar nicht zur Debatte stünde. Doch, ich sage doch, es steht zur Debatte. Und es wird auch die eine große Debatte sein in der kommenden Bundestagswahl. Und deshalb ist es gut, dass sie jetzt bald stattfindet und die Bürgerinnen und Bürger das Wort haben. Ich will das einmal aufgreifen in Bezug auf die Frage des Rentenniveaus. Ja, dazu gibt es einen Vorschlag der Regierung, der hier im Parlament liegt, das Rentenniveau zu stabilisieren. Aber ich sage hier auch klar und unmissverständlich, und lassen Sie uns die Kontroversen über diese Frage austragen: Wer das Rentenniveau nicht stabilisieren will, der kürzt am Ende die Renten. Sie werden geringer ausfallen für heutige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und das ist etwas, was wir nicht akzeptieren sollten. Es ist eine Rentenkürzung. Es ist eine Rentenkürzung durch Unterlassen, ausdrücklich, nicht mit mir. Und ich wiederhole auch, das gilt für die Vorschläge, die wir zuletzt diskutiert haben in der Regierungskoalition mit den Vertretern der FDP. Die Idee, dass man an der Formel, wie das Rentenniveau berechnet wird, was ändern soll, klingt ja erstmal wie bloß Mathematik. Aber im Ergebnis kommt dabei ein niedrigeres, reales Niveau verglichen mit den heutigen Rechnungen raus. Und das heißt, im Ergebnis bedeutet das für künftige Generationen, dass ihr Rentenniveau und damit ihre Rente geringer ausfällt, auch nicht mit mir. Ich habe deshalb in der vergangenen Woche vorgeschlagen, wie wir das alles hinbekommen können, wie wir äußere und innere wirtschaftliche und soziale Sicherheit erhalten können, ohne das eine gegen das andere auszuspielen. Der Koalitionspartner war nicht dazu bereit. Das ist ein Dissens in einer fundamentalen Frage, und den konnte ich und den will ich diesem Land nicht zumuten. Darum musste ich Konsequenzen ziehen. Und nun entscheiden eben die Bürgerinnen und Bürger im Februar auch über die Frage, ob wir unser Land zusammenhalten oder ob wir es gegeneinander spalten. Ich will sagen, das ist keine Frage für irgendein Feuilleton, wo man sich irgendwie darüber Gedanken macht, wie das so sein könnte. Es ist eine reale Frage, über die die Bürgerinnen und Bürger zu entscheiden haben. Und das ist auch die zentrale Frage der kommenden Wahl. Darum geht es im Februar. Ich will vermeiden, dass es zu Verteilungskämpfen jeder gegen jeden kommt. Ich will nicht, dass das eine gegen das andere ausgespielt wird. Ich will, dass unser Land und unsere Demokratie stark bleiben. Und natürlich gehört dazu, dass wir mehr in Sicherheit investieren, und das tun wir. Daran soll gar kein Zweifel bestehen. Aber ich sage mit derselben Klarheit, das darf nie zu Lasten unseres Zusammenhalts gehen, niemals zu Lasten von Rente, Gesundheit oder Pflege. Sicherheit und Zusammenhalt, das eine ist ohne das andere nicht zu haben. Und deshalb habe ich es am letzten Mittwoch gesagt und wiederhole es hier. Ich werde die Bürgerinnen und Bürger niemals vor die Wahl stellen. Entweder wir investieren in unsere Sicherheit oder in gute Arbeitsplätze und Wirtschaft und Infrastruktur. Entweder wir geben Geld für die Bundeswehr oder wir haben sichere Renten. Entweder wir unterstützen die Ukraine oder wir investieren in Deutschland. Dieses Entweder-Oder ist falsch und führt unser Land in die Irre. Dieses Entweder-Oder, das ist ein Konjunkturprogramm für Populisten und Extremisten. Das schadet und zerreißt Deutschland. Dieses seltsame Entweder-Oder und die Vorschläge darauf kommen übrigens fast immer nur von Leuten, die nicht rechnen müssen, ob das Geld oder die Rente bis zum Monatsende reicht. Von Leuten, die sich keine Gedanken machen müssen über die neue Waschmaschine, den Jahresurlaub oder die Klassenfahrt der Kinder. Aber mir geht es eben um diese die sich diese Gedanken machen müssen, die keine laute Lobby haben, die hart arbeiten und trotzdem keine großen Sprünge machen können. Sie würden dieses Entweder-Oder besonders hart treffen, und das sollten wir nicht zulassen. Übrigens, in keiner anderen der großen wirtschaftsstarken Demokratien gibt es eine vergleichbare Debatte. Ich finde nicht alles gut. Ich finde nicht alles gut, was anderswo in den G7-Staaten so entschieden wird. Und ich bin sehr stolz darauf, dass Deutschland ein Land ist, das gut mit seinem Geld umgeht und auf eine Staatsverschuldung. Ich bin sehr stolz darauf, dass Deutschland gut mit seinem Geld umgeht und eine Staatsverschuldung hat, die Richtung 60% marschiert, während unsere Partner alle überhalb von 100 liegen. Aber wenn ich mit den Regierungschefs in Kanada oder Japan spreche, dann sagen die nicht, mehr Geld in Digitalisierung, Klimaschutz, dafür kürzen wir den Leuten die Rente. Und der britische Premierminister käme auch nicht auf die Idee zu sagen, wir investieren mehr in unsere Armee, aber dafür streichen wir bei der Gesundheitsversorgung. Meine Damen und Herren, die eine konservative Vorgängerin des jetzigen Premierministers, die hat das versucht, und sie war dann genau 45 Tage im Amt. In all diesen Ländern ist klar, wir müssen jetzt unsere Sicherheit stärken, aber wir müssen zugleich in moderne Wirtschaft und gute Arbeit investieren, in Infrastruktur und Technologien für die guten Arbeitsplätze der Zukunft, damit wir in 10, 20 Jahren damit Geld verdienen können. In Technologien, bei denen Deutschland an der Spitze stehen kann. Das ist die Entscheidung, um die es geht. Es geht darum, ob wir vorangehen, wie unsere Partner weltweit, kraftvoll in Zukunft Sicherheit investieren und das Land zusammenhalten. Oder ob wir das eine gegen das andere aufspielen, auf Kosten unserer Zukunft, auf Kosten unseres Zusammenhalts. Ich habe klargemacht und wiederhole, wofür ich stehe, wofür ich kämpfe. Und ich bin sicher, die kommende Bundestagswahl wird breiten Rückhalt bringen für diesen Kurs. Meine Damen und Herren, 3 Monate noch bis zur Wahl, dann entscheiden die Bürgerinnen und Bürger. Davor gibt es den Wahlkampf. Das hält die Demokratie lebendig. Eines sollten wir nie vergessen, trotz der Diskussionen, die wir jetzt führen in den Wahlkämpfen, im Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Es gibt auch den Tag nach dem Wahlkampf, den Tag nach der Bundestagswahl. An diesem Tag werden demokratische Wettbewerber an einem Tisch sitzen und sich in die Augen schauen müssen. Konkurrenten müssen dann zusammenfinden und Lösungen erarbeiten, gemeinsam. Dann zählt nicht Polarisierung, sondern Kooperation und Kompromisse. Über Parteigrenzen hinweg und, das zeichnet sich ja wohl ab, auch über politische Lager hinweg. Das ist alles nicht leicht. Und ich habe das in den vergangenen 3 Jahren erlebt und, das will ich gar nicht verhehlen, auch manchen harten Preis dafür bezahlt. Aber ich bin überzeugt, der Weg des Kompromisses bleibt der einzig richtige Weg. Der braucht Kraft und Mut, vom eigenen Standpunkt etwas abzurücken, um eine Lösung für alle zu ermöglichen. Das geht gar nicht anders in einem föderalen, demokratischen Land. Da, wo alle gut zusammengearbeitet haben, gibt es übrigens auch gute Ergebnisse, übrigens auch zusammen mit CDU, CSU, oft auch in den Ländern. Und das ist gut so. Zum Beispiel das Sondervermögen für die Bundeswehr, eine notwendige Antwort auf die Zeitenwende. Zum Beispiel gerade mit den Ländern, wenn es um die irreguläre Migration geht. Sie ist um mehr als 50% bei den Asylgesuchen zurückgegangen. Ein großer Erfolg gemeinsamen Handelns in Regierung, Exekutive und Gesetzgebung. Auch wenn es um den Ausbau der erneuerbaren Energie von Windkraft und Solarenergie und den Stromnetzen geht, da sind wir schneller geworden. Die Reallöhne steigen wieder, die Renten auch. Die Inflation ist wieder bei 2%. Und wir haben, vergessen wir das nicht, als Russland plötzlich den Gashahn abdrehte, die Energieversorgung dieses Landes gesichert und mit sehr vielen Milliarden die Energiepreise stabilisiert. Als Sozialdemokrat füge ich hinzu, ich bin auch stolz darauf, dass der Niedriglohnsektor kleiner geworden ist. Früher war jeder Vierte dort beschäftigt, heute ist jeder Siebte. Und ein ganz wesentlicher und keinesfalls der einzige Beitrag war die Anhebung des Mindestlohns mit 6 Millionen Beschäftigten, die mehr Geld hatten. Auch diejenigen, die wenig verdienen und fleißig sind und arbeiten, haben Respekt verdient. Sie sind Leistungsträger in diesem Land. Das alles zeigt doch, was möglich ist, wenn wir an einem Strang ziehen. Dass dies in der Regierungsarbeit zuletzt nicht mehr möglich war, bedauere ich. Daraus habe ich vergangenen Mittwoch die nötigen Konsequenzen gezogen. Damit meine ich nicht allein die Konsequenz, den Bundesminister zu entlassen. Ich habe auch für mich die Konsequenz gezogen, öffentlicher Streit darf nie wieder die Erfolge der Regierung überlagern. Dafür werde ich sorgen, mit den Konsequenzen, die das dann haben kann. Natürlich funktioniert das nicht mit der Faust auf dem Tisch oder indem man alle zu Gegnern erklärt, sondern indem man Kompromisse möglich macht, dafür kämpft und sie durchsetzt. Und deshalb werde ich eines ganz sicher nicht bereuen, dass ich tagtäglich und bis zum Schluss, bis zum letzten gemeinsamen Tag dieser Regierungskoalition Kompromisse angeboten habe. Es gibt keine Demokratie ohne Kompromisse, keine Zusammenhalt und keine Zusammenarbeit ohne Kompromisse. Wir alle haben die Wahlen in den Vereinigten Staaten verfolgt. Wie kontrovers, wie hoch emotional dort die Debatten gewesen ist und wie geteilt das Land ist. Ich habe ein Buch gelesen von einem amerikanischen Autor mit dem Titel We are polarized. Also echt ein Thema, das einen bewegen muss. Das Land ist tief gespalten. Politische Unterschiede zerreißen Freundschaften und Familien. Meine Damen und Herren, ich will, dass es so weit nicht kommt bei uns in Deutschland. Ich möchte, dass wir nicht nur übereinander reden, sondern eben auch miteinander. Ich möchte, dass wir nicht auf andere herabschauen. Reich gegen arm, jung gegen alt, konservativ gegen liberal, hier geboren oder später hinzugekommen, Großstadt gegen Land. Wenn wir uns so aufspalten oder aufspalten lassen, dann haben wir ein Problem. Manche wollen das mit der Spaltung. Es ist ihr politisches Geschäftsmodell. Sie sind diejenigen, die die Spaltung wollen. Und deshalb sage ich, wir Demokratinnen und Demokraten müssen gemeinsam dafür sorgen, dass es dazu nicht kommt. Selbst wenn wir unterschiedliche politische Vorstellungen haben, eins ist klar. Wir leben in einem Land. Wir sind besser dran, wenn wir zusammenhalten, wenn wir uns auch nach einer Auseinandersetzung noch in die Augen schauen können. Das gilt für die Politik, das gilt für unser ganzes Land. Schönen Dank.